Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute eine Frau, die in der DDR viel gelitten hat, die nicht zuletzt durch den dort erlittenen Schmerz zur Künstlerin wurde. Autorin, bildende Künstlerin, Performerin. Herzlich willkommen, Gabriele Stötzer.
Hallo.
Frau Stötzer, derzeit sind Sie an einer Ausstellung in Halle an der Saale beteiligt. Ihr Werk an der Seite so berühmter Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz, René Sentenis, Gabriele Münter, das ist das Who is Who von Frauen in der Kunst. Und eben mittendrin Gabriele Stötzer, die sehr lange auf Anerkennung hat warten müssen. Ist das ein Gefühl von Genugtuung, so an der Seite dieser Prominenz ausgestellt zu werden?
Genugtuung ist ja eigentlich, als ob man Revanche will mit irgendjemandem. Aber das ist irgendwo nicht. Es hat was mit Freundschaft oder Liebe oder Finden oder Schönheit zu tun, was Kunst eigentlich ist. Also sagt, hallo, liebe Frauen, ich gehöre jetzt auch dazu, als ob man immer mehr wird. Und ich gehöre jetzt dazu.
Das Wort Genugtuung durch Freude ersetzen?
Ja, das stimmt.
Was zeigen Sie da?
Das ist einmal die Mumie, das ist eine eingewickelte Frau, die habe ich in Binden eingewickelt, von unten nach oben. Und diese Serie ist insoweit interessant, weil das politisch und weiblich die Beschränkung eigentlich, das Eingebundensein darstellen kann. Und dann die Serie Das Loch, in dem ich alle Löcher von Frauen zeige.
Sämtliche Körperöffnungen gut im Bild.
Gut im Bild, ja.
Die Ausstellung versteht sich auch als feministisch, aber Männer dürfen kommen, oder?
Männer dürfen kommen. Ich weiß auch, dass es eine Vorbereitung ist für eine andere Ausstellung, wo Männer Frauen zeigen. Und vorher wollten die aber erstmal, dass Frauen sich selber zeigen.
Aber Männer sind ausdrücklich willkommen. Wie hoch ist die Besucherquote?
Ach, das weiß ich gar nicht. Das ist ja lustig. Aber ich habe Fotos bekommen, wo Männer davor stehen bei mir, ja.
Gabriele Stötzer ist unser Gast, geboren 1953 in einem kleinen Dorf in Thüringen. Eine widerständige Frau und eine ebenso widerständige Künstlerin. Davon werden wir noch allerhand zu reden haben. Aber erstmal von Ihren Talenten, Frau Stötzer, als Autorin, als Performerin, als bildende Künstlerin, wusste lange Jahre nur ein ziemlich kleiner Kreis. Jetzt hat davon plötzlich einiges Konjunktur. Wie erklären Sie sich das?
Das ist so generationsbedingt. Das hat was damit zu tun, dass es erstmal ein Interesse gibt, ein politisches Interesse mehr an der DDR, dass es eine Bewegung ist über Frauen, ja, weil ich viel mit Frauen arbeite oder gearbeitet habe. Man hat auch was mit einer Selbstidentifikation der Deutschen zu tun, mit ihrem Verhältnis zur Vergangenheit. Plötzlich denkt man, nee, das gehört dazu und das gehört dazu. Und schon arbeiten wir alle an so einem gesellschaftlichen Prinzip, ja, wo Kunst immer nur ein Detail ist. Ja.
Sie machen Ende des Monats Dada. Und zwar mit Texten der Stasi, unter anderem aus den Dossiers, die die Staatssicherheit der DDR über Sie, Frau Stötzer, angelegt hat. Da kann es einen durchaus erstmal ein bisschen frösteln. Warum machen Sie darüber Dada?
Es wird eigentlich die Beziehung Kunst und Stasi untersucht. Und ich bin die damit irgendwie im Leben verbunden ist und ich bin dem auch gewachsen. Ne? Also viele Leute wollen ihre Akte nicht sehen oder können nicht damit umgehen. Und ich arbeite viel damit, die Stasi Dada als Text. Ja? Und das ist, wenn man irgendwie genug Abstand hat und liest das, diese ständigen adjektivistischen, negativistischen Zusammenstellungen, da muss man irgendwann mal lachen, ja, weil man denkt, das ist konstruiert, aber die haben damals so getickt. Ja. Und also ich nehme praktisch die Texte, also meine Kopien und lasse sie durch eine japanische Opernsängerin vortragen und ich erkläre immer mal was dazu und schreibe kleine Gedichte darüber.
Und da werden plötzlich Worte, die einen eher frösteln lassen, sie lassen einen immer noch frösteln, aber sie werden auch komisch. Gibt es ein Stasi-Wort, das sich ganz besonders eignet für Dada?
Ja, Zersetzung. Ja, also im Grunde genommen ist es ja so, dass die Stasi nicht nur versucht hat, alle anderen gesellschaftlichen Bindungen zu zerstören, sondern sie hat auch die menschlichen Beziehungen zerstört und zersetzt. Ja, also auch Freundschaften, Gruppen. Und sie sind wirklich unter die Haut gekrochen. Und dieses Zersetzen, ne, das irgendwann mal eingetreten ist, das kann man doch wunderbar.
Hat ja? Diesen unglaublich scharfen Klang, mit dem Sie das eben ins Mikrofon, ich möchte fast sagen, gepeitscht haben. Also es wird nicht lächerlich und gleichzeitig hat es natürlich auch was Befreiendes, wenn man dieses Wort Zersetzung plötzlich so richtig vor Leuten auskotzen kann, oder?
Ja, vor allen Dingen arbeite ich ja auch mit zwei Musikern, die arbeiten selber schon lange mit Dada und Musik hat noch was anderes. Das hat was Läuterndes. Musik macht immer alles ein bisschen schöner. Und dadurch, dass ich das so kombiniert habe, ist es auch erträglich. Und gehen die Leute auch mal ran an den Stoff. Ja?
Trotzdem haben Sie vor diesem Abend auch ein bisschen Schiss gehabt. Ich meine, das ist ja eine Entscheidung. Sie haben, werden wir noch viel drüber reden, und unendlich unter der Stasi gelitten. Ihr Aktenkonvolut muss riesig sein. Und plötzlich nehmen Sie so ein paar Wörter daraus und zerfetzen die und sagen, ich mache aber Dada. Hat das was Befreiendes?
Alles Beschäftigen mit dem Stück Vergangenheit ist befreiend. Ja? Also ich gehe auch in meine eigene Urhaftzelle rein und raus und jedes Mal lasse ich ein Stück zurück. Ja? Und wir sind ja die, die noch leben und die das auch ausleben können. Und solange wie wir leben, sind wir auch Zeugen dessen. Und ich bin ja dafür, sowieso immer alles auszusprechen, was gar nicht so einfach ist manchmal. Aber im Grunde genommen, gerade bei diesen Themen, ja, müssen wir uns deren bemächtigen und damit umgehen lernen, ja. Mhm. Und auch Kunst draus machen.
Sie haben früh angefangen, auf die verschiedensten Arten und Weisen zu gestalten. Mit Sprache, mit bildnerischen Mitteln, mit Foto, mit Film. Und haben diese Kunst, das Wort fiel auch schon, immer als feministisch verstanden. Frau Stötzer, wenn Sie auf Ihr Leben gucken, könnten Sie sich auf Frauen einfach eher verlassen als auf Männer?
Ich war in einem Frauengefängnis, ja. Und in dem größten und schwersten in der DDR. Lesbische Frauen, die haben es neben mir geliebt, ja, die waren tätowiert, ja, die hatten in Banken eingebrochen. Das waren Mörderinnen, das waren früher für mich immer Männer, ja.
Sie haben viel gesehen.
Und da habe ich irgendwo, ich sagte immer, da habe ich das gelernt, was mir meine Mutti nicht erzählt hat, ja. Und da ist die ganze Leidenschaftlichkeit und die Potenz von Frauen klar geworden. Ich habe dann gedacht, okay, ich gehe erstmal raus und versuche das zu vergessen und dann war das ich, ne? Und alles, was ich sage, ist eigentlich aus dieser multiplen Potenz, den Möglichkeiten der Frauen. Und das ist dann mein Stoff einfach geworden, ne? Also ich wollte zwar Künstlerin werden, aber ich wusste nicht was und dann war es das schon. Wahrscheinlich in dem Moment, wo man denkt, ich will das machen, kann man das schon.
Gabriele Stötzer besucht uns heute, geboren im thüringischen Dorf Emleben. 1953, Emleben, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, damals wie heute, oder?
Ja, heute ja auch wieder, ja.
Ganz klein?
Ja, ganz klein.
700 also, Einwohner oder so?
Ja, irgendwann habe ich gesagt, das wird 1000 sind, aber das wird immer weniger.
Eine Familie mit 4 Kindern, in was für einer häuslichen Atmosphäre sind Sie groß geworden, Frau Stötzer?
In einer sehr innigen und einer sehr großen Liebe für die Kinder. Und natürlich in der Atmosphäre, dass wir gesagt haben, innen drinne wird alles erzählt, aber nicht nach draußen. Ja, wir hatten zwar ein Westfernsehen und Westverwandte, also es war schon klar, dass es ein anderes Deutschland gibt.
Einfache Verhältnisse und eigentlich das Ideal für den Arbeiter- und Bauernstaat. Kleine Familie, lebt im Dorf, 4 Kinder.
Also für mich war die Idee auch des Sozialismus, dass ein Arbeiter-Bauernkind eigentlich eine führende Rolle hat, immer unwahrscheinlich motivierend. Ich dachte von Anfang an, ich bin der Sieger und ich kann alles, ja. Und das war vielleicht das Positive von diesen allen. Ansonsten bin ich natürlich nicht mit Opern oder mit einer großen Bibliothek aufgewachsen. Ne? Meine Mutter war in der LPG, also die hat 4 Arbeitsstellen gehabt, um uns zu ernähren.
4?
4 Arbeitsstellen. Also die stand früh auf um 5 und ist in den Stall gegangen. Dann ist sie zu uns gekommen und hat uns geweckt, Frühstück gemacht, Schule geschickt. Dann ist sie in eine Verkaufsstelle gegangen und hat da bis Mittag gearbeitet. Danach ist sie zum Bürgermeisteramt gegangen und hat da im Büro gearbeitet und dann wieder nach Hause. Wir kamen inzwischen aus der Schule und vom Hort wieder. Das war ja Ganztagsbeschäftigung in der DDR. Naja, und dann haben wir Abendbrot gemacht, dann ging sie wieder in den Stall.
Was für ein Stress. Bildung in der Familie eher ein kleines Thema, aber für Sie ein großes. Was hat Sie gelockt? Was hat Sie geahnt? Was haben Sie geahnt von Literatur, Wissen, verstehen wollen? Da muss ich mehr von kriegen. Sie haben ja studiert sogar nach der Abendschule.
Naja, das hängt aber mit mir zusammen, dass ich irgendwann mal eine verträumte Schülerin war. Ich saß immer in der letzten Bank und habe da gehäkelt, gestrickt, gelesen. Alles, was es gab, habe ich immer gelesen, ja, auch unter der Decke. Und dann hat mich mal ein Lehrer vorgesetzt und plötzlich war ich mittendrin im Unterricht, ja. Und dann konnte ich das lesen und die Fragen beantworten. Und na, das Wissen ist eigentlich in der Luft, ne? Das ist so, mein erstes Coming Out war in der 5. Klasse in Russisch. Da setzte mich vor und ich konnte alle Fragen beantworten, weil die Antworten, die hingen irgendwie in der Luft. Und von dem Moment an musste ich immer vorne sitzen. Und war eine beste Schülerin und das hat sich dann durchgezogen, dass ich immer sehr gute Zeugnisse hatte, Leistungsstipendium überall bekommen habe. Und mir klar war, meine Zukunft ist das Wissen. Ich will unwahrscheinlich viel wissen.
Sie haben dann studiert, was für Sie gar nicht so einfach war, erstmal auf der Abendschule das Abitur gemacht, sind dann aber sehr, sehr schnell mit dem Staat, ich sag mal, zusammengeschrammt. Sie haben sich für einen Mitstudenten eingesetzt, der relegiert worden ist. Und was macht Gabriele Stötzer? Die protestiert nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, sondern sie schreibt einen Brief, adressiert an Margot Honecker, an die Frau des Staatsratsvorsitzenden. Und die muss ihn irgendwie gelesen oder zumindest zugespielt bekommen haben. Denn das ging für sie selber schwer nach hinten los. Dann durften sie auch nicht mehr studieren.
Ja, also das ist so, dass ich dachte, die Margot, das ist die einzige Frau im Politbüro, die hilft uns natürlich. Ne? Also
tatsächlich.
Wir haben, ja, habe ich
volles
wirklich
Vertrauen.
Gedacht. Mhm. Ja, schon immer, ja. Ich dachte, die macht das. Ne? Und die hat natürlich einen Brief bekommen mit 83 Unterschriften, was eine Riesengruppierung war in der DDR. Hat dann sofort eine Kommission gemacht, die haben nach Erfurt geschickt, die hat auch den Brief mit den Unterschriften nach Erfurt geschickt und hat gesagt, also entweder distanzieren sich die Leute oder sie werden exmatrikuliert. Und das haben sich 80 distanziert und 3 nicht und die waren dann draußen. Das waren also praktisch 2 erstmal in der Seminargruppe und ich. Und plötzlich bist du da und musst zur Bewährung in der Produktion.
Was heißt das konkret, zur Bewährung in die Produktion?
Ne, in der DDR mussten immer alle arbeiten. Ne? Und die Arbeit war ja so eine Art soziale Kontrolle. Und wenn man nicht arbeitete, dann war das so, dass seit 1968, wo die im Westen die Leute auf die Langhaarigen auf die Straße gingen und Freiheit oder Gleichheit und Brüderlichkeit erzählten, gab es in der DDR den Paragraphen Asozialität. Und da wurden Leute, die nicht gearbeitet haben oder irgendwie anders auffällig waren, wegen Asozialität ins Gefängnis gesteckt.
Und was haben Sie gemacht?
Ne, ich hatte ja vorher medizinisch-technische Assistentin gelernt und ich habe danach wieder gearbeitet und zwar in der Pflasterforschung, aber hier die Pflaster zum Ankleben.
Ich bin in der Studienzeit von Gabriele Stötzer auf ein Motto gestoßen, was da galt, was eigentlich sehr zuversichtlich klingt: arbeite mit, plane mit, regiere mit. Und im Grunde haben Sie dieses Motto doch beim Brief an Frau Honecker schlicht bemüht.
Auch vorher schon. Gucken Sie mal, ich habe Pädagogik studiert und damals sollte man als Pädagoge nicht mehr gelernt bekommen, als wie man dann lehren sollte. Und wir kamen da an eine Hochschule und hatten das alles schon durch. Ja, ich habe das nebenbei sowieso immer erweiternd gelesen und plötzlich waren wir total unterfordert.
Aber das heißt auch, letztlich, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Gabriele Stötzer hat sich erlaubt, ihren Staat wörtlich zu nehmen. Und hat dann Probleme gekriegt.
Das ist das eine, aber ich habe letztendlich auch aus einer Unterforderung, die der ganze Staat DDR war, ja, die haben die Leute unterfordert, ne, die haben der reduziert auf einen minimalistischen Verwendungszweck und natürlich gehen die Leute dann irgendwo andere Wege, entweder hier oder da oder wir haben dann einfach die richtig ja bei Wort genommen. Das war mir vollkommen normal. Ich meine, wir waren jung, wir waren unternehmungslustig, wir wollten auch was leben, ne, und dann nimmst du das, was du hast, ja, und ich bin da wahrscheinlich schon in meine erste performative Umgebung gekommen. Es war auch kreative Lust einfach, also was in uns ist. Man unterschätzt auch das Potenzial von Jugendlichen, den Unternehmungsgeist und auch den Spaß, den man hat, wenn man sich selber hört und fühlt. Ne? Also wir hatten ja immer nur rezipiert, alles wurde uns ja erzählt, ne? Und das mussten wir glauben, auch die Philosophen haben wir nicht selber gelesen. Ne?
Gabriele Stötzer erzählt uns von einem konfliktreichen Leben in der DDR. Das eskalierte, als sie eine der ersten waren, die den Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 unterschrieben haben. Frau Stötzer, war Ihnen eigentlich auch nur ansatzweise klar, wie folgenreich das sein könnte, wenn man ganz oben auf der Erfurter Liste steht?
Na, das gibt es ja so einen Prozess. Also ich hatte ja eine Schreibmaschine, das ist schon mal was Besonderes gewesen in der DDR. Damit habe ich den Brief getippt an Margot Honecker, aber auch den Brief nachgetippt praktisch der Petition der Berliner Künstler, den wir in Erfurt dann selber gesammelt haben, die Unterschriften dazu. Und wo ich dann plötzlich den Eindruck hatte, wo ich das rausgedreht habe aus der Schreibmaschine, da muss jetzt jemand unterschreiben. Und das war dann wie so eine Frage, dass ich das bin. In dieser Gruppe, die sich alle entschieden hatten, das zu unterschreiben, war das auch ein Schritt, die Erste zu sein. Und die Stasi hat immer gesagt, wer so ein weißes Blatt entweiht sozusagen, der ist in der Kopf einer staatsfeindlichen Gruppierung.
Sie sind dann letztendlich gelandet im Zuchthaus Hoheneck. Das ist das gefürchtetste Frauengefängnis in der DDR überhaupt. Ich habe wirklich mit Schrecken nochmal gelesen von 30 Menschen in einem Raum, nennt sich Verwahrraum, wirklich so dieses Wort, Verwahrraum für Menschen, Frau Stötzer, was taucht vor Ihrem inneren Ohr, vor Ihrem inneren Auge zuerst auf, wenn Sie an diese Zeit denken?
Ich sehe vor mir die drei Betten. Na, also wir schliefen in drei Etagen übereinander. Ich sehe diese Metallkonstruktion, ich sehe diese Nähmaschine, an der ich genäht habe für Esther, wie alle anderen im Dreischichtsystem. Und ich sehe den Freihof, wo wir liefen, das war der Innenraum von einer Burg. Ja, also da kriegte man Kontakt. Da, sobald man auf diesem Freihof war, da gab es da so einen Raum, wo sich die Mörderinnen saßen, dann waren die Kriminellen und dann gab es die Politischen. Und für die Politischen war dieser Verwahrraum, wo mehrere Kommandos zusammen waren, total wichtig, weil die sich die geheimen Nachrichten vermittelt haben.
Ne? Helfen Sie mir, für Sie ist das ganz präsent, für uns nicht. In diesem Raum waren Frauen miteinander im Knast, 30 Frauen in einem Raum, die die unterschiedlichsten tatsächlichen oder angeblichen Straftaten begangen haben. Das muss doch unglaublich laut gewesen sein.
Nachts kriegst du alles mit, ne? Wenn die eine schreit, weil man sie aus dem Fenster gehalten hat im 10. Stock, die andere knirscht die Zähne, die nächste redet, ne, übernächsten lieben sich. Also das waren schon irgendwelche existenziellen Momente, diese Nächte, wenn man nicht schlafen konnte. Und das Schlimmste war, wenn man wieder im Dreischichtsystem arbeiten musste, da gab es ja diese Pflicht, 100% zu erfüllen, dass man, wenn man nicht geschlafen hat, konnte man die Leistung nicht bringen. Also das war wirklich das Schlimmste. Da habe ich wirklich diese Todesgedanken gehabt, weil ich war an einem Ende. Ne? Ich konnte mich nicht mehr regenerieren. Deswegen haben auch viele dann nur noch Tabletten genommen oder irgendwelche anderen Mittel, um sich irgendwo einigermaßen über die Runden zu bringen. Ja?
Sie erzählen da immer noch, als seien Sie da gedanklich in diesem Moment drin. Wenn man aus so einer Folter, aus so einer Hölle nach einem guten Jahr endlich rauskommt, ist man dann ganz starr und still oder platzt man?
Also erstens war das so, dass ich kam nach Hause und da hatten die großen Tische zurechtgemacht, ja. Und ich konnte aber, weil ich natürlich an das minimalistische Essen im Hoheneck gedacht habe, ich konnte das nicht essen. Also das war mir verwehrt. Ich bin dann auch ein Jahr lang nur marschieren gegangen oder musste dann arbeiten und habe dann auch gemalt, ja. Ich konnte mit den Leuten gar nicht so richtig sprechen, weil mir klar war, dass die das gar nicht für möglich halten, dass es sowas gibt, weil ich das auch nicht wusste oder für möglich gehalten habe. Und nach einem Jahr war das aber so, dass viele von meinen Freunden in den Westen gehen wollten. Und ich wollte ihnen ersparen, dass sie das über einen Knast gemacht haben.
Es ist eigentlich ein sehr üblicher Weg gewesen, dass Gefangene aus DDR-Zuchthäusern, politische Gefangene, vom Westen freigekauft wurden oder auch abgeschoben wurden. Sie wollten ausdrücklich bleiben, Frau Stötzer. Warum?
Gucken Sie mal, die haben mich als Kurzstrafer nach Hoheneck gebracht, weil Hoheneck so eine Rampe war im Westen. Ne? Alle politischen Gefangenen waren ja da drin. Und mit den Kriminellen, wir saßen alle zusammen, Politische und Kriminelle. Und die Politischen wurden dann verkauft im Westen. Das habe ich dann im Knast wiedergekriegt. Also für mich ist im Knast der Sozialismus einfach gestorben. Der Menschen verkauft, ja, von 10 bis 100.000, ne, und extra hohe Strafen macht für politische Gefangenen, damit die auch teuer verkauft werden können. Und die haben mich als leichter Vollzug dahingesteckt, weil ich natürlich gedacht, ich gehe auch in den Westen. Aber warum, ich bin nicht in den Westen gegangen.
Warum wollten Sie nicht?
Naja, das ist wieder mein Dorfsache, Milchmädchenrichtung. Warum soll ich gehen? Sollen die doch gehen, habe ich immer gesagt. Ne? Weil ich kann doch nicht dafür sein, dass Wolf Biermann in den Westen geht, weil unsere Aktion, sagen wir mal, politisch aktiv zu sein in der DDR, war ja nicht, um in den Westen zu kommen.
Aber tatsächlich, warum soll ich gehen, sollen die doch gehen? Das ist ja eine sehr trotzige Haltung, die auch von Kraft erzählt.
Ja, natürlich. Ja, die haben mich nicht gebrochen, nirgendwo.
Also sich immer so einen Kern bewahrt von Widerstand und sich nicht haben brechen lassen.
Naja, ich wusste genau, was ich will und was ich nicht will und das wollte ich nicht.
Aber so bleibe im Lande und wehre dich täglich, das ist sowas wie die innere Richtschnur von Gabriele Stötzer. Ja, trotz dieser Erfahrung zu sagen, nee, ich bleib hier.
Das gab auch eine Postkarte, die sich Leute so immer weitergaben, ja. Und außerdem wieder so diese, mit der DDR, sagen wir mal, umgehen. Ich hatte ja vorher als Studentin für Mikis Theodorakis Unterschriften gesammelt, ja, auf der Wartburg.
Aber haben Sie, Frau Stötzer, von den Leuten, die Ihnen zugesetzt haben, die Ihnen Steine in den Weg gelegt haben, die Sie dann auch, ja, dahin gebracht haben Sie von denen jemanden wieder getroffen nach 89?
Das Komische ist, dass ich jetzt nach, bis ich 42 Jahren das erste Mal vorige Woche meinen Vernehmer getroffen habe.
Echt? Ja. Was war das für eine Begegnung?
Die Adresse hatte schon ein Jahr. Ne? Und ich dachte, man könnte es machen. Dann dachte ich, warum? Lieber nicht und so. Und habe es dann doch gemacht. Und zwar, mein Leben ist jetzt ziemlich voll mit Ausstellungen und ich mache jetzt die Arbeit, die ich mal machen wollte für mich. Und das letztendlich, um in diese Vergangenheit zu gehen, braucht man immer so ein Stück Freiraum. Und das war ein Morgen, ich wachte auf und dachte, heute verändere ich mein Leben. Und ich habe heute nichts zu tun, heute gehst du zu deinem Vernehmer. Und da bin ich hingefahren und habe ihn praktisch zu Hause aufgesucht. Und er hat dann gesagt, nee, jetzt nicht hier, ich habe meine Enkel hier und so. Und wir machen das nächste Woche woanders, im Waldcasino in Erfurt. Und das war jetzt vor, weiß ich, paar Tagen.
Haben Sie ihn konfrontiert? Haben Sie ihn mal so richtig auf den Topf gesetzt? Oder was war das für eine Begegnung?
Wissen Sie, der kommt. Und das war für mich erstmal wichtig. Er kam, ja, ne? Und an dem Tag, wo ich hingefahren bin zu seiner Wohnung, habe ich von oben bis unten gezittert und ich habe dann abends auch immer noch von oben bis unten gezittert. Und dann habe ich es taktisch für mich so gemacht, dass ich allen, die ich getroffen habe, gesagt, ich treffe mich nächste Woche mit meinem Vernehmer und habe es entweiht. Das ist das, was ich überhaupt aus dem Knast mitgebracht habe. Ich rede über alles und es gibt keine Geheimnisse. Ja? Mhm. Und ich habe das entweiht und wo ich dann mit ihm getroffen habe, war ich ziemlich souverän. Denn er kam und sagte gleich, also ich möchte Ihnen mitteilen, ich habe damit abgeschlossen, ich möchte nicht darüber reden und bitte akzeptieren Sie das. Und diese Nonchalance, mich um etwas zu bitten, wo ich immer vergeben und verzeihen oder weiß ich was sollte, ja.
Sie sollten ihm verzeihen?
Nein, ich sollte ihm nicht verzeihen, das war nämlich eine interessante Sache. Ich habe ihm gesagt, sagen Sie mal, was ist das jetzt, bedeutet das gesellschaftlich, dass ich Opfer und Täter, so Sie wie wir, treffen? Und da hat er gesagt, das ist nichts Gesellschaftliches, es ist was Emotionales, ja. Und dann sage ich, na, es gibt ja Worte dafür, ne? Bei den Gefangenen heißt das Amnestie und draußen gibt es ein christliches Wort, das heißt Vergebung. Und da hat er gesagt, ja, ich sage dafür verstehen. Ich sage, wissen Sie, verstehen ist ein äußeres Wort. Vergeben kann man aber erst, wenn jemand ein Schuldbekenntnis macht. Ich wollte, dass er irgendwas sagt. Und da hat er gesagt, ja, also ich bekenne mich zu allem, was ich vorher gemacht habe und hinterher auch. Und da habe ich gesagt, das können Sie locker sagen. Sie sind ja, keiner von Ihnen ist ja jemals zur Rechenschaft gezogen worden oder kriminalisiert worden. Ne?
Sind Sie mit dieser Begegnung im Nachhinein zufrieden? Hat sie Ihnen ein Stückchen weitergeholfen?
Es hat mir sicher weitergeholfen. Erstens war es eine Mutaktion. Ich habe ihn auch gefragt, wie viele haben sich bei Ihnen gemeldet? Er sagte, Sie sind die Einzige. Ja. Ich war ja immer die Einzige. Ne? Ich wurde exmatrikuliert oder im Knast. Und dann hat man gefragt, mussten Sie das machen? Ne? Und das war diesmal auch wieder gut, weil ich denke, es muss die Einzelnen geben. Für ihn muss es das geben, aber auch dafür, dass ich jetzt darüber reden kann. Ja, also ich denke, es hat sich was bei ihm verändert, bei mir auch. Und ich denke, es ist auch für die Gesellschaft wichtig, dass sich Leute gegenüber sitzen und versuchen anzunähern. Ja, also es ist für mich auch wirklich ein gesellschaftlicher Prozess.
Frau Statzer, das ist viel Leid, viel Schmerz. Wie gegenwärtig ist denn das heute für Sie 30 Jahre danach? Oder gucken Sie heute mehr voraus?
Ich habe irgendwann mal gesagt, es gibt eigentlich keine Zeit. Ja, es gibt immer nur die Gleichzeitigkeit von Prozessen, die sich begegnen. Also ich begegne mir in der Gabi von damals, ich begegne mir in den Aktionen von damals, ich erkenne mich da wieder und ich versuche das auch zusammenzubringen und ich versuche auch dahinter zu kommen, hinter die Prozesse zu kommen. Und da kommt man vielleicht gar nicht in dem Moment, wo man direkt drin ist, sondern erst eine Zeit lang. Ne? Also ich brauche den Abstand, übers Gefängnis zu schreiben.
Man will doch auch nicht immer nur in der Vergangenheit leben, oder? Und trotzdem holt sie einen immer wieder ein.
Ja, erstens ist es das, was die Leute von mir wissen wollen, weil sie das nicht gelebt haben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, also die ganze Literatur erzählt Geschichten. Ne? Das ist eine Geschichte, die ich erlebt habe und ich mache Geschichten draus. Es ist Geschichten erzählen, was ich mache. Es ist schon der Abstand des Sehens, der Sehenden auch, die das literarisch sieht oder auch eine Wertschätzung meiner eigenen Vergangenheit macht.
Ich bedanke mich jetzt für die Brücke, die Sie mir wahrscheinlich ganz unwissentlich gebaut haben. Ich habe nämlich in eins Ihrer Bücher geguckt, Die bröckelnde Festung, und das endet mit einem Bild. Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Es ist ein Gespräch, Großmutter und Enkel. Und es geht darum, du wirst mit vielen Drachen kämpfen, nur dass die Drachen hauptsächlich Menschen sind. Frau Stötzer, mussten Sie mit vielen Drachen kämpfen?
Na, ich denke, der Vernehmer war schon ein Drache. Also das war schon ein großes Coming Out für mich. Also ich wusste auch nicht, dass es mir so viel ausmachen wird, wie es dann ausgemacht hat. Und ich denke, aber dieses Ertragen, so an seine eigenen Grenzen gehen, immer zu sehen, was können wir noch machen, weil wir noch leben, ne? Was will ich noch erleben? Also diese Struktur, dass man auch Pläne hat und dass man weiß, man muss sich immer wieder dem Neuen stellen oder auch dem Alten neu stellen mit einem anderen Bewusstsein. Das ist für mich ganz wichtig. Und das ist ja auch das, was ich in meiner Kunst vermittle. Zum Beispiel habe ich ja eben nicht nur geschrieben, ich habe auch fotografiert, ich habe Super 8 Filme gemacht, ne, und dann später eine Künstlerin-Gruppe gegründet von Frauen, die sich auch erfahren wollten und dann experimentieren wollten. Wir haben Performances gemacht, ja.
Was ist Ihnen eigentlich ganz besonders wichtig?
Wissen Sie, wenn Sie mich jetzt fragen, kann ich sagen, ja, ich war im Prenzlauer Berg Untergrund und wir haben da selber unsere Ausstellungen und Bücher und Super 8 Filmfestivals gemacht, so eine Parallelwelt zu der anderen Welt, um uns selber glaubhaft zu machen, weil sonst hätten wir uns ja verloren im Nichts oder im Kampf oder in der Minderwertigkeit, ja. Also wir haben uns selber schon eine Bühne gemacht, ja, das war schon wichtig. Und dann sage ich, ja, das war der Untergrund oder ich habe mit Frauen gearbeitet, weil das mein Stoff war. Aber im Grunde genommen, genau kann man nie erklären, warum man etwas macht. Kunst ist dieses S. Und bei mir war immer das erschien und ich wusste genau, das sind Fotos. Jetzt brauchst du Frauen, die mit dir das darstellen, weil ich wollte das Innere nach außen bringen. Das kann ich schreiben, das ist ein Super 8 Film. Und irgendwann mal kam dann auch Visionen auf mich zugemacht, dann habe ich aus Porzellan Engel gemacht, ja, also die Boten einer anderen Welt, ja. Und wenn ich schreiben wollte, kam dann wieder so ein Ding, denke ich, ja, jetzt musst du den erstmal materialisieren. Ich wusste auch, wie die heißen und dann beim Machen sind die entstanden. Also es kommt zu mir.
Und wenn man Gabriele Stötzer jetzt zuguckt, wie sie sich mit den Händen hier vor dem Mikrofon bewegt, dann hat man das Gefühl, die nächste Skulptur wird gerade gebildet. Frau Stötzer, Sie unterrichten ja auch Performance-Kunst. Sie unterrichten Studenten, die nicht ansatzweise einen so qualvollen Hintergrund haben wie Sie selber. Was sind das eigentlich für Gespräche? Was wollen Sie jungen Leuten heute mitgeben?
Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Ausstellung in Leipzig, der heißt Archiv Stötzer und das ist entstanden, weil die beiden Leiterinnen der Galerie für zeitgenössische Kunst festgestellt haben, dass das nicht zu trennen ist oder das ist Fotografie oder so. Die forschen das mehr aus und da ist eine ganze Gruppe von jungen Frauen dabei, die sagen, dass sie einen Zugang bekommen zu moderner Kunst, dass sie einen Zugang bekommen zu Künstlerschaft und zu mir und zu dem dahinter und dass sie das mutig macht, ne, und dieses Engagement zu leben. Und das ist das, was ich mit Studenten auch mache. Ich sage, wir machen jetzt ein Performance-Blog-Seminar und damals habe ich das angefangen, habe gesagt, die Grenzen sind außen gefallen. Wir gucken uns die inneren Grenzen an. Und das sind für Experimente, die ich mit den Leuten mache. Und mein Stoff ist das, was mich am Leben erhalten hat. Das gebe ich ihnen weiter. Also ich gebe meinen eigenen Stoff weiter.
Was passiert da konkret? Was versuchen Sie weiterzugeben?
Also ich arbeite viel im Kreis und ich will, dass die Leute in die Mitte treten, ihren Namen sagen und da sind, ne? Und das sollen sie nicht nur zur Zeit der Performance, auch wenn sie rausgehen. Und das nehmen die auch mit. Eine Übung ist zum Beispiel, dass ich sage, morgen bringt ihr alle eure Lieblingsmusik mit. So fange ich an, ne? Und dann machen die ihren Lieblingsmusik und tanzen alleine in der Mitte. Und wir drumherum und die spüren die Kraft der Gruppe, die natürlich wow sagt, mitmacht, ne, die selber tanzt, aber auch im Kreis sich selber zu verlieren, Augen zu und dann, egal wo man ist, sich selbst fühlen und bestehen zu lernen. Oder eine andere Übung ist, dass ich mich hinsetze und sage, so, jetzt geht jeder in die Mitte und schreit mal. Ne? Und die meisten Leute, die können gar nicht schreien. Die denken, sie schreien, da kommt ein Pieps raus. Ich sage, geht auf Kinderspielplätze. Die Kinder schreien was, ja, die befreien sich. Also solche Sachen mache ich, das ist mehr praktisch als theoretisch. Ja. Und zum Schluss wissen die, was Performance ist, weil sie eine machen, aus dem Tun heraus.
Frau Stötzer, wir haben eine Menge geredet über Schmerz, über Beklemmung. Sie wollten sich aber auch nie unterkriegen lassen und haben das ja letztlich auch hingekriegt. Was ist für Sie heute, Frau Stötzer, was ist für Sie heute Lebensgenuss? Was gehört dazu?
Für mich ist erstmal ein Genuss, dass jetzt meine Kunst gesehen wird, ja, anerkannt wird, dass ich ausgestellt werde, dass ich zum Beispiel im Sommer nach Arl eingeladen wurde, wo das größte Fotofestival in Europa ist und seit 30 Jahren das erste Mal Fotografen aus der DDR eingeladen wurden, ne? Plötzlich merke ich, aha, man wird gesehen. Und das macht mir natürlich Spaß, dass ich jetzt wahnsinnig viele Ausstellungen habe, manchmal vier gleichzeitig. Und alle wollen sie das Gleiche, die Kunst vor 89, weil das eine andere scheinbare Brisanz hat, auch für die, die das sehen. Die kriegen die Diktatur immer mit. Ne? Also diese Gefahr, ständig verhaftet zu werden für das, was man macht. Aber was ich gemacht habe, ich habe sehr viele auch Selbstheilungsprozesse gemacht. Also ich habe Reiki gelernt und ich habe auch mich mit einem indischen Art of Living Gruppe zusammengesetzt. Ich mache Yoga jeden Tag. Ich stehe früh auf, dann mache ich Yoga, dann mache ich eine Atemtechnik. Also wenn ich das einmal nicht mache, merke ich am ganzen Tag, wie meine Energie runtergeht. Ja?
Also Sie haben heute schon auf dem Kopf gestanden?
Nein, wenn ich mache Schulterstand auf dem Kopf stehen, mache ich nicht, ja. Aber das stimmt, ja. Ich habe heute schon meine Yoga, meine Atemtechnik gemacht und meine kurze Meditation, bevor ich hierher bin. Und jetzt, wo ich hier unten gewartet habe, habe ich dann auch nochmal geatmet praktisch.
Frau Stötzer, ich wünsche Ihnen, dass das Leben gut für Sie weitergeht, dass es manchmal vielleicht ein bisschen leichter ist und dass der Schulterstand jeden Morgen klappt. Haben Sie Dank für Ihren Besuch?
Ja, und danke, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich das hier alles sagen durfte. Und vielen Dank für Sie selbst persönlich auch noch.
Dankeschön.